SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christoph Schröder am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Heute mit einem Gespräch mit der Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe über das Reisen. Mit einem Besuch bei der portugiesischen Schriftstellerin Lydia Schorsch und mit einem Standardwerk über das Schreiben in den finsteren Jahren der NS-Zeit. Am 23.04., am kommenden Donnerstag, ist der UNESCO-Welttag des Buches. Aus diesem Anlass spielen wir heute Musik, die sich auf literarische Werke bezieht. Der Australier Nick Cave beispielsweise hat sich in mehreren Songs mit John Miltons epischem Gedicht Paradise Lost beschäftigt. Einer davon zitiert Milton sogar im Titel, Red Right Hand. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Soeben sind die Osterferien zu Ende gegangen. Die Menschen waren unterwegs auf Reisen. Mit dem Auto, mit dem Flugzeug, mit dem Schiff. Aufgebrochen sind sie mit festen Vorstellungen von dem, was sie erwartet. Oder in der Hoffnung auf ein Abenteuer. Und was bleibt davon nach der Rückkehr? Die Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe hat ein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel Reisen. Es ist relativ schmal, aber ein echtes Hoppe-Buch. Felicitas Hoppe schreibt darin über Sehnsüchte, Illusionen, Kindheitserinnerungen und über den großen Zirkus des Unterwegsseins, dem man automatisch angehört, wenn man Schriftstellerin ist. Ich freue mich, mit Felicitas Hoppe über all das sprechen zu können. Guten Tag, Frau Hoppe.
Ja, ich grüße Sie. Hallo.
Tag. Frau Hoppe, wann waren Sie zuletzt im Urlaub?
Wann war ich zuletzt im Urlaub? Schwer zu sagen, denn so merkwürdig es klingt, ich mache eigentlich nie Urlaub, weil ich meistens unterwegs bin, um dann zu schreiben. Aber über Ostern, in der Tat, hatte ich ein paar Urlaubstage. Ich war mit meinem jüngsten Patenkind in den Bergen.
Ah, sehr schön. Das verbindet uns. Nicht das Patenkind, aber die Berge. Sie nehmen ja in diesem Buch vielfach sehr feine Unterscheidungen vor. Zum Beispiel auch die zwischen Reisen und Tourismus. Wo liegt denn da der Unterschied?
Der Tourismus ist ja eine Form des verwalteten, des organisierten Reisens und ich glaube vor allem dadurch geprägt, dass er ein Geschäftszweig ist. Also simpel, es werden Ziele angeboten und diese Ziele werden vermarktet, die werden beworben und die werden mit dem entsprechenden Service natürlich versehen und die können wir als Produkte dann erwerben und sagen, da fahre ich hin und dann soll das auch bitte so sein, wie ich mir das vorstelle. Ich will damit nicht den Tourismus verfemen und das Reisen veredeln, denn das Reisen wird gerne mystifiziert als Raum der Freiheit und natürlich brauchen auch die anderen Reisen Vorbereitung und vor allem Geld. So ganz ohne das geht's ja nicht.
Ja, es ist auch nicht so, dass Sie sich in diesem Buch über den Tourismus lustig machen oder verächtlich auf ihn herabschauen. Das ist es nicht, sondern Sie versuchen eher bestimmten Phänomenen beizukommen. Ich zitiere mal aus dem Buch, wir sind, was wir wollen und wir wollen, was wir nicht sind. Das ist das ewige Paradox, glaube ich, das mit dem Reisen verbunden ist und auch mit dem Begriff der Sehnsucht. Ist diese Sehnsucht, dieser eigentliche Motor des Reisens, ist die überhaupt irgendwann ansatzweise erfüllbar?
Ich glaube nicht, dass sie erfüllbar ist. Denn wenn sie erfüllbar wäre, dann würde ja dieser Tourismus oder auch dieser Geschäftszweig gar nicht funktionieren. Und ich glaube, dass der Urmotor unseres Unterwegsseins ist, dass wir diese Sehnsucht nicht befriedigen können. Und zwar ganz gleich auf welcher Ebene. Wir können ja auch pilgern, wir können alleine wandern, wir können uns auf einen Stein setzen und in der Landschaft meditieren. Das Ganze basiert darauf, dass es im Menschen, glaube ich, generell einen ungesättigten Rest gibt. Und das finde ich eigentlich auch sehr gut. Der Hunger nach neuen Erfahrungen, aber, und darin liegt das Paradox, das Sie erwähnen, zugleich natürlich auch eine Angst, diese Erfahrungen zu machen und vielleicht aus dieser schützenden Struktur des verwalteten Reisens herauszukommen. Denn sich jetzt wirklich an unbekannte Orte oder in Situationen zu begeben, die wir nicht kontrollieren können, das kostet Mut und über den verfügen die meisten von uns dann doch eher weniger.
Das heißt, man braucht immer diesen eingebauten Sicherheitsknopf?
Naja, wir kennen das unter dem Begriff der Reiserücktrittsversicherung, ja, von der ja immer wieder gesprochen wird oder die uns empfohlen wird. Und ich glaube, das sind ganz normale menschliche Ängste. Aber trotzdem ist es so, dass wir uns selber doch noch immer für visionär halten und glauben, es gäbe da draußen etwas Neues, das wir entdecken können. So wie wir auch mit menschlichen Beziehungen umgehen. Wir glauben doch immer noch an das Unerwartete oder Unerwartbare. Und das rührt mich in gewisser Weise. Und ich mache mich tatsächlich nicht drüber lustig. Aber es hat schon auch was Amüsantes.
Ja, man will sich das ja aber auch nicht nehmen lassen. Sie schreiben auch, man müsse sich von der Illusion verabschieden, dass Reisen mit Welterkenntnis einhergeht. Warum denn das?
Mich hat das immer sehr beschäftigt, dass das Reisen sehr stark mit der Bildung verbunden ist. Das ist natürlich in der klassischen Bildungsreise so, aber das ist eben eine Klassenfrage. Die klassische Bildungsreise ist natürlich etwas tendenziell, also entweder aus dem Adel kommend oder das Großbürgertum, der Reisende mit dem großen Baedeker, der sich die Kultur aneignet und zuführt, dieser Satz Reisen bildet. Natürlich ist da was dran. Wir machen Erfahrungen, aber ob uns das Reisen zu gebildeteren, besseren Menschen macht, das wage ich zu bezweifeln. Denn Kultur ist ja Teil der Reisevermarktung. Also für uns wird ausgewählt, was wir uns ansehen, was vermeintlich von Bedeutung ist, und Reisen kann auch dümmer machen, Reisen kann alles Mögliche. Also, dass es uns zu gereifteren Menschen macht, wage ich zu bezweifeln. Wir sind ja auch Herdentiere, und wenn wir mit den anderen mitlaufen, man braucht schon eine Menge Autonomie, um eigenständig zu reisen.
In Ihrer Kindheit, wenn Sie schon jetzt von der Klassenfrage sprechen, in Ihrer Kindheit wurde kein Urlaub gemacht. Das schreiben Sie. Ich glaube, Ihre erste Reise war ein Aufenthalt auf der Insel Langeoge in einem Kinderverschickungsheim für Asthmakranke. Was macht das denn mit einem Kind oder was hat es mit Ihnen gemacht als Kind, dass Sie sozusagen alle diese Reisen in ihrer Fantasie machen mussten? Das hat sich ja bis heute irgendwie auch in ihrem Schreiben fortgesetzt, habe ich den Eindruck.
Das ist eine ganz spannende Geschichte. Da müsste ich dann auch meine Geschwister fragen, ob das bei denen ähnlich funktioniert hat. Wir wurden natürlich zu Verwandten geschickt, das kennt man. Wir fahren zu Oma und Tante, ja, eine Stunde von Hameln nach Hildesheim. Das ist natürlich auch eine kleine Reise. Man soll ja nicht unterschätzen, was für Kinder eine Bahnreise bedeutet, ja, zum Beispiel, nicht? Also, oder auch eine Wanderung, was ich da erwähne. Ich sehe es in Teilen sogar eher positiv, die Stärkung der Vorstellungskraft. Natürlich ist das ein soziales Problem, wenn alle Kinder in der Nachbarschaft wegfahren und wir als Einzige zurückbleiben. Da muss man schon jede Menge Fantasie aufbringen, auch um sich das schön zu reden. Aber wie gesagt, es stärkt den Innenraum, es stärkt die Fantasie, es stärkt das Erzählen, dass sich selbst etwas erzählen. Das heißt aber auch zugleich sich etwas vormachen. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb aus mir, der Stubenhockerin, eine Reisende geworden ist. Ich habe nämlich an einem bestimmten Punkt gemerkt, dass diese Reisen eben auch nicht reichen. Ich merkte plötzlich, du kannst dir alles Mögliche ausdenken, aber was sagt das über die Welt da draußen? Und das bedeutet dann, steh auf, nimm deinen Rucksack und geh. Geh los und schau dir diese reale Welt an und gleiche sie mit dem ab, was du dir permanent ausdenkst. Ne, das qualifiziert weder die Erzählung, noch qualifiziert es die Außenwelt ab, aber ohne diesen Test oder diese Gegenprobe hätte ich Schriftstellerin werden, aber nicht bleiben können. Denn es gibt auch keine Innenwelt ohne Außenwelt. Und deshalb müssen wir letztlich eben doch reisen.
Ich habe es gesagt, mehrere Kapitel Ihres Buchs erzählen von Dienstreisen, also vom Unterwegssein als, ja, Schriftstellerin. Sie begreifen sich da als Teil eines großen Zirkusgewerbes, habe ich so den Eindruck. Im Jahr 2000, das muss man sich mal vorstellen, das ist heute auch undenkbar, waren 100 aus ganz Europa zusammengekommene Schriftsteller in einem Zug von Lissabon nach Moskau unterwegs. Und bei diesen Schilderungen dieser Reise musste ich doch teilweise sehr lachen. Was war denn das für ein Projekt?
Das war ein im doppelten Sinn fantastisches Projekt. Es ging darum, das Millennium zu feiern, das Jahr 2000. Und es ging darum, das europäische Projekt zu feiern. Mir war wichtig, diese Geschichte noch einmal zu erzählen, weil sie zeigt, was in den letzten 25 Jahren passiert ist oder beziehungsweise seit der Wende, ja, wie stark unser Europa-Enthusiasmus durch eine große Frustration und Enttäuschung abgelöst worden ist. Also was in 30 Jahren geschieht, ist erstaunlich. Dieser Literaturexpress war der Inbegriff der Vorstellung, ich sag's mal ganz klischeehaft, von Völkerverständigung, hätte man früher gesagt, ja. Also wir bringen diese Menschen aus Ost, West, Süd, Nord zusammen. Wir setzen sie in einen Zug. Das ist eine Begegnung. Sie werden reisen, sie werden sprechen, sie werden lesen, sie werden diskutieren. Und das wird den Dialog befördern und uns alle, ich sag mal, platt zu besseren Menschen machen. Das war fantastisch, das war extrem anstrengend und es war natürlich in Teilen gar nicht durchführbar. Also logistisch hat's geklappt, aber es zeigt zugleich, wie ermüdend dieser Anspruch ist, ständig miteinander in Verkehr zu sein und auch das Fremde, andere wahrzunehmen und zu reflektieren. Sprich, Reisen ist wahnsinnig anstrengend, wenn man wirklich in neuem Gefilde unterwegs ist. Und insofern zeigt auch dieses Projekt das von Ihnen vorhin angesprochene Paradox sehr gut. Wir wollen viel, aber wir können es gar nicht leisten. Wir stecken in der eigenen Haut und in der eigenen Sprache. Das ist auch sehr wichtig.
Wenn Reisen anstrengend ist und der Reisende oder die Reisenden permanent beschäftigt sind, Erwartungen und Realität abzugleichen, was ist denn dann in unseren zaubernden Zeiten eigentlich das Glück am Reisen? Ist das der überraschende Augenblick oder sind es, wie Sie zum Schluss andeuten, vielleicht sogar die Transiträume, die Wartezonen, in denen man überhaupt noch überrascht werden kann?
Also, ob es das Reiseglück als solches gibt, ist schwer zu sagen. Für mich persönlich besteht es nach wie vor ganz simpel, fiebelhaft in der unerwarteten Begegnung. Und das bezieht sich für mich mehr auf Menschen als auf Gegenden, Landschaften oder jetzt kulturelle Dinge, so ich sehe jetzt endlich diesen zauberhaften Palast. Also dieses Unerwartete, ob das der Postbusfahrer in einem Schweizer Postbus ist, der plötzlich einen Witz macht, ob das ein Schaffner ist, der sich über sich selber lustig macht, eine Begegnung mit einem Kellner. Sie sehen schon, ich neige eher dem Küchenpersonal zu, hätte ich fast gesagt. Also diese Menschen, die auch dafür sorgen, dass wir überhaupt unterwegs sein können. Das ist interessant. Aber in der Tat finde ich das Glück immer in dem Moment, ich spitze das mal zu, wo auch etwas schief gehen kann. Also wo ich aus der Struktur rausgehe. Ich spreche ja in dem Buch auch von dem Rotkäppchenprinzip, vom rechten Wege abgehen und plötzlich in eine Situation geraten, die nicht kalkulierbar ist. Das macht nicht unbedingt glücklich, aber das befreit auch vom Zwang der perfekten Reise. Und die von Ihnen angesprochenen Transiträume, also ehrlich gesagt, wenn wir die nicht lieb gewinnen, sind wir ja vollkommen verloren. Also heutzutage zu reisen kostet Geduld, kostet Kraft und ohne Humor und Selbstironie ist das Unterwegssein ja mittlerweile eigentlich nicht mehr möglich.
Die gelungene Reise lebt von dem, was uns einen Strich durch die Wunschrechnung macht. Ein Satz aus Reisen, dem neuen Buch der Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe, das im Hansa Berlin Verlag erschienen ist. Frau Hoppe, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Dankeschön.
And they came to the river. And they came from the road. And he wanted the sun just to call his own, and they walked on the dirt, and they walked from the road till they came.
Jay Harvey war das mit The River im SWR Kultur Lesenswert Magazin, eine Referenz an die gleichnamige Kurzgeschichte der amerikanischen Schriftstellerin Flannery O'Connor. Die portugiesische Schriftstellerin Lydia Schorsch, Jahrgang 1946, ist in ihrer Heimat, aber auch in anderen europäischen Ländern wie etwa Frankreich, bekannt und präsent. Hierzulande dürften sie jedoch nur wenige kennen, das könnte sich ändern. Der Sezession Verlag will nach und nach alle Bücher dieser bedeutenden Autorin auf Deutsch veröffentlichen. Soeben ist ein Roman aus dem Jahr 2014 in der Übersetzung von Marianne Gareis auf Deutsch erschienen. Die Stunde der Nelken. Holger Heimann hat Lydia Schorsch in Portugal besucht und mit ihr über das Buch gesprochen.
Ein Song wurde zum Startsignal für die Revolution in Portugal. Als am 25. April 1974 gegen 0.20 Uhr das von dem Liedermacher José Afonso komponierte und verbotene Kampflied Grandola Villa Morena im Radio erklang, war dies das Zeichen, loszuschlagen. Linksgerichtete Soldaten besetzten wichtige Schaltstellen in Lissabon. Die Menschen strömten auf die Straßen und schlossen sich den Aufständischen an. Sie steckten Nelken in die Gewehrläufe der Soldaten. Die Blumen wurden zum Symbol einer friedlichen Revolution. Nur 4 Menschen starben durch Schüsse der Geheimpolizei. Die Diktatur des Estado Novo, die seit 1933 das Land im Klammergriff tiefer Rückständigkeit hielt, wurde in wenigen Stunden hinweggefegt. Das letzte europäische Kolonialreich fiel in sich zusammen. Jahrzehnte später hat Lydia Schorsch einen Roman über die Nelkenrevolution geschrieben, der den Enthusiasmus des Moments einfängt, vor allem aber danach fragt, was aus den Hoffnungen von einst geworden ist. In ihrem Haus an der Algarve, wo Lydia Schorsch geboren und aufgewachsen ist, erzählt sie, was den Anstoß gab zu dem Roman, den sie selbst als ihren wichtigsten betrachtet.
Ich habe dieses Buch in den 2 Jahren zwischen 2012 und 2013 geschrieben. Es war eine schwere Zeit in Portugal. Wir hatten sehr große Probleme. Vor allem die jungen Erwachsenen meinten, die Revolution sei umsonst gewesen. Es wäre besser gewesen, in der Diktatur zu verharren. Es war sehr traurig zu erleben, wie sie über die Revolution dachten. Und ich beschloss, für sie zu schreiben.
Eine dieser jungen Erwachsenen, Ana Maria Machado, kommt im Roman 30 Jahre nach der Revolution aus den USA in ihr Heimatland zurück, um im Auftrag von CBS eine Fernsehdokumentation über die epochalen Ereignisse zu machen. Sie tut sich mit 2 früheren Studienfreunden zusammen, um die Protagonisten von einst zu interviewen. Das erstaunte Trio trifft jedoch nicht auf strahlende Sieger, sondern auf desillusionierte Helden des Rückzugs. Jede Revolution ist eine große Freude, die große Traurigkeit ankündigt, sagt ein Offizier beim Interview. Zwischen seinen Träumen und der Realität liegt ein Ozean. Wie seine Gefährten ist er ein Enttäuschter, dem es nicht gelungen ist, sich mit den Banalitäten des Alltags zu arrangieren. Für die Karriere oder die Beförderung zu kämpfen, erschien ihm kleinlich, wo er doch für größere Ziele angetreten war.
When we have a revolution, we have an utopia.
Eine Revolution ist ein utopischer Moment, aber die Utopie bleibt immer unvollendet. Man wägt Gewinn und Verlust gegeneinander ab und manchmal ist der Verlust sehr schwerwiegend. Die Vorstellung, dass die Ungerechtigkeit der Vergangenheit bis heute fortbesteht, erzeugt eine Art Schrecken. Wir hatten eine Revolution, aber die Reichen bleiben reich, die Armen bleiben arm. Es ist mehr als nur etwas Soziales, es ist etwas Ontologisches.
Lydia Schorsch bettet die portugiesische Revolution in einen breiteren europäischen Kontext ein. Während Ana Maria Machado in Lissabon recherchiert, reisen andere Reporter nach Berlin, Prag und Budapest. Was sie dort in Erfahrung bringen, bleibt außen vor. Naheliegend aber scheint es, den friedlichen Umbruch in Portugal als Modell für den gesellschaftlichen Wandel in Europa, aber auch für dessen Begrenztheit zu betrachten. Bereits in ihrem Debütroman »Der Tag der Wunder« hat sich Lydia Schorsch 1980 mit der Nelkenrevolution auseinandergesetzt. Sie sieht sich selbst als Chronistin des Wandels in Portugal. Gemeinsam mit José Saramago und dem kürzlich verstorbenen António Lobo Antunes bildet sie das literarische Dreigestirn des modernen Portugals. So unterschiedlich die Romane des Trios sind, so sehr sind die 3 Autoren doch verbunden durch die gemeinsamen Erfahrungen der jüngeren Geschichte ihres Landes, die ihr Schreiben entscheidend geprägt haben.
We are a generation who wrote about how an empire falls.
Wir gehören zu einer Generation, die darüber geschrieben hat, wie ein Imperium fällt. Portugal war die erste und die letzte europäische Kolonialmacht. Ich denke, dass unsere Generation von dem Gefühl berührt war, wir haben eine Tür geschlossen und öffnen eine andere Welt.
Die Stunde der Nelken ist kein historisch-realistischer Bericht, sondern fragt danach, wie die Revolution erinnert wird. Die zentralen Figuren haben historische Vorbilder. Lydia Jorge, die während der Revolution Lehrerin in der portugiesischen Kolonie Mosambik war, hat mit den Helden des Umsturzes Interviews geführt. Ohnehin kennt sie die maßgeblichen Akteure von einst persönlich. Ihr Ehemann gehörte zum inneren Kreis der Verschwörer. Er stand Pate für die Romanfigur des Anwalts Salamida, der dafür sorgte, dass im Radio das Code-Lied gesendet wurde und zu dessen Lebensaufgabe es geworden ist, nach einer Melodie zu suchen, die das Signal sein könnte für einen neuen Aufbruch.
Eine Code-Melodie der Zukunft, tauglich für die Medien der neuen Welt. Keine U2, kein Bruce Springsteen, nichts dergleichen, oh nein, nichts dergleichen. Ein Musikstück ohne Worte, ohne Schritte, ohne erkennbare Instrumente. Manchmal wusste er selbst nicht, ob es vielleicht nur ein menschlicher Schrei oder das Pfeifen eines Raubvogels wäre. Er suchte, suchte.
An dieser Stelle scheint am stärksten die Zukunftsperspektive im Roman auf. Ausbuchstabiert wird sie nicht. Aber deutlich wird trotzdem, dass die Stunde der Nelken sich keineswegs im Rückblick erschöpft.
Es ist ein Buch, das von den Stärken der Menschen erzählt. Es ist möglich, Veränderungen anzustoßen und zu hoffen. Jetzt befinden wir uns in einem neuen Zyklus. Die Revolution ist Teil der Geschichte. Jetzt ist es notwendig, eine andere Utopie zu entwerfen, um die Welt zu verändern, um eine bessere Welt zu schaffen.
Im portugiesischen Original heißt der von Marianne Garais kunstvoll übersetzte Roman Os Memoráveis, was auf Deutsch wörtlich die Erinnernswerten bedeutet und die Intention des Buches auf den Punkt bringt. Lydia Jorge setzt den Männern der Revolution ein Denkmal. Sie betrachtet sie voller Sympathie, aber sie stellt sie auf kein Podest. Vielmehr zeigt sie mit feinem Humor und psychologischem Scharfsinn ihre Begrenztheiten. Es sind fehlbare Menschen, die sich oftmals in tragikomischen Situationen wiederfinden. Der Stratege der Revolution etwa reitet bei stürmischem Wellengang am Strand entlang, um 30 Jahre nach dem Umsturz für einen angekündigten Dreh zu trainieren und möglichst eindrucksvolle Bilder zu liefern. Doch das Filmteam der BBC kommt nicht. Er ist einem üblen Scherz aufgesessen. Eine besonders tragische Rolle nimmt im Roman der Vater von Ana Maria Machado ein. Lydia Jorge erzählt seine Geschichte parallel zu den Interviews und beleuchtet dabei eine berührende Vater-Tochter-Beziehung. Antonio Machado war ein berühmter Journalist, der treffsicher die Zukunft voraussagte, dem es jedoch nicht gelang, sich mit den neuen Gegebenheiten zu arrangieren. Seine Weigerung, sich anzupassen, ist am entschiedensten, sein Rückzug total. Es ist seine Tochter, die ihn rettet, denn Ana Maria Machado blickt am Ende ihrer Recherchen anders auf ihren Vater und seine revolutionären Mitstreiter. Aus Distanz ist Anteilnahme geworden. Das Drehbuch zum Film schreibt sie erst 6 Jahre später. Alles Komische und Tragische wird darin ausgespart. Denn andernfalls würde das ideale Bild der Revolution eingetrübt, das die Auftraggeber aus den USA erwarten. Das Fernsehpublikum soll nur das Erhabene zu sehen bekommen. Die Leser dieses großen und vielschichtigen Romans hingegen wissen auch um die Niederlagen und Rückschläge, um menschliche Schwächen und Eitelkeiten. Dass Lydia Jorge die ganze Geschichte erzählt, heißt indes vermutlich keineswegs, dass sie den Film als Feier eines euphorischen Aufbruchs nicht trotzdem empfehlen würde.
Holger Heimann sprach mit Lydia Jorge über ihren Roman Die Stunde der Nelken, der in der Übersetzung von Marianne Garais bei Sezession erschienen ist.
Oh.
Charlotte Sometimes war das von The Cure, ein Song aus dem Jahr 1981, in dem der Sänger Robert Smith seinem Lieblingsbuch aus Kinderzeiten ein Denkmal setzt. Penelope Farmers Roman Charlotte Sometimes, in England in den 1970er Jahren ein sehr bekanntes Jugendbuch. Sie hören das Lesenswertmagazin in SWR Kultur und wir kommen nun zu einem wirklich gewaltigen Werk. Schreiben in finsteren Zeiten heißt das neue Buch des Heidelberger Literaturwissenschaftlers Helmut Kiesel. 1400 Seiten umfasst es und will nicht weniger als die Geschichte der deutschsprachigen Literatur von 1933 bis 1945, so der Untertitel, noch einmal erzählen. SWR-Literaturchef Frank Hertwig ist nun im Studio. Er hat Helmut Kiesels Buch gelesen. Frank, guten Tag.
Hallo.
Vielleicht stellen wir erst einmal den Autor kurz vor. Wer ist Helmut Kiesel und was sind seine Forschungsschwerpunkte?
Helmut Kiesel ist jetzt Emeritus in Heidelberg, also er ist quasi ausgeschieden aus dem normalen Lehrbetrieb. Und er hat aber schon einmal ein gewaltiges Werk geschrieben von 1300 Seiten, das heißt Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1918 bis 1933, also direkt den Vorgänger. Aber er ist auch sehr bekannt geworden durch seine wirklich tolle Ernst-Jünger-Biografie. Und er hat auch sich sehr bemüht um das Werk von Martin Walser. Er hat einmal die Werkausgabe von Martin Walser zum, ich weiß nicht mehr welchem Geburtstag, herausgebracht. Also er ist da sehr bewandert und ich glaube, in diesem Thema hat er auch schon über Alfred Döblin geschrieben, schon wirklich ein echter Fachmann.
Wie strukturiert denn Helmut Kiesel in seinem neuen Buch diese ungeheure Stoffmenge? Das ist ja wahnsinnig ambitioniert. Gelingt ihm das? Ist das plausibel? Bekommt er das geordnet?
Es ist wirklich eine unfassbare Fleißarbeit. Und vielleicht kann man schon mal erwähnen, er hat wirklich eine noble Geste immer. Er sagt, dieser und jener hat schon darüber geschrieben. Also er bezieht sich explizit auf andere Wissenschaftler, ohne sie in der Fußnote zu verbannen, sondern er integriert die im Text. Das finde ich eigentlich ganz toll, dass er damit zeigt, so eine Arbeit kann man nicht alleine leisten. Was er macht, ist wirklich eine in aller Breite. Er hat eine politische Geschichte versucht, da zu integrieren. Manchmal vielleicht mit zu vielen Debatten, die es über die Jahrzehnte gab, aber er versucht, die nochmal zu erinnern. Es ist eine Institutionengeschichte. Es geht zum Beispiel auch um die Entstehung des Propagandaministeriums. Es ist eine Genregeschichte. Also da geht es um die Entwicklung der Prosa, der Dramatik, der Lyrik in dieser Zeit. Es ist eine Autorengeschichte und es ist eine Werkgeschichte. Und er hat in der Epoche dieser 12 Jahre so drei Komplexe. Das eine ist 33, 34, die Machtergreifung, dann die Zeit bis 1939 und dann die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Weil es handbuchartig ist, gibt es Wiederholungen, das kann man nicht vermeiden. Er hat vielleicht eine Problematik, er versucht, Exil und binnendeutsche Literatur sehr nahe zueinander zu rücken und behandelt die dann manchmal in einem Kapitel, wo es vielleicht klassischerweise getrennt hätte sein können, weil diese Literaturen doch schon sehr weit auseinanderstreben.
Sprechen wir doch mal über einzelne Autoren, die einen in diesem Kontext eigentlich sofort in den Sinn kommen. Natürlich die Exilanten Feuchtwanger und Mann, aber sprechen wir doch mal über Ernst Jünger beispielsweise oder auch über Gottfried Benn, der ja über sich immer gesagt hat, er habe die aristokratische Form der inneren Emigration gewählt als Militärarzt. Wie ist Kiesels Umgang mit diesen sehr prominenten, bis heute sehr prominenten, aber auch durchaus problematischen Autoren?
Also ich glaube, die eigentliche Agenda scheint mir zu sein, Literatur, die im Dritten Reich in Deutschland geschrieben wurde, zu rehabilitieren. Das scheint mir so im Hintergrund mitzulaufen. Und ich glaube, das kommt auch durch seine Faszination und seine Auseinandersetzung mit Ernst Jünger. Er sieht natürlich, es gibt die großen Meisterwerke auf der einen Seite im Exil und er nennt das, was in Deutschland geschrieben wurde, relativ früh im Buch, respektable Werke. Und die versucht er stark zu machen. Dazu gehört vor allem Ernst Jünger. Und er wendet da einen Trick an. Er sagt, die Avantgarde ist eigentlich schon 1930 in die Krise gekommen. Also sowohl also die Avantgarde-Autoren als auch die traditioneller Erzählenden kommen ein Stück weit zusammen. Und dazu kam dann noch die Literaturpolitik der Sowjetunion, die natürlich auch eher auf Verständlichkeit ging. Und so kann er diese beiden Literaturen aneinander rücken. Ich glaube, das ist zu weitgehend. Ich glaube, wenn man die Werke sich dann mal im Detail anschaut, dann hat man auf der einen Seite Thomas Mann, Josef und seine Brüder. Man hat Brechts Lyrik, die, glaube ich, einzigartig ist, die wie Brecht sie neu reimlos entwickelt. Wir haben Alfred Döblin, die Amazonas-Trilogie. Wir haben Hermann Broch, Todes Vergil. Und auf der anderen Seite dann Ernst Jünger mit Marmorklippen oder Arnold Bronnen. Also da ist ihm immer noch ein Gefälle gegen das er ein Stück weit anschreibt. Dann ist eine interessante Figur ist natürlich Gottfried Benn, dem er das nicht durchgehen lässt, also diese innere Emigration in der Wehrmacht. Er findet auch den Zynismus von Benn einfach überzeichnet. Und er sieht natürlich auch, dass Benn sich mit seiner Vergangenheit eigentlich gar nicht auseinandersetzt, also mit dieser unglaublichen Parteinahme für die Nationalsozialisten 33 und 34. Und das finde ich gut beobachtet. Das Interessante an Benn ist natürlich immer, er bleibt der avantgardistischste Literaturdichter in Deutschland. Das ist das Irre. Also selbst die nazikritischen Sachen, Weinhaus, Wolf etc., die sind natürlich immer noch sehr, sehr avantgardistisch. Also Benn ist ein ganz, ganz schwer zu fassendes Feld, aber im moralischen Sinne kritisiert er natürlich auch, was Benn getrieben hat, weil der hat sich nun wirklich nie mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt.
Ja, wenn wir gerade über Benn reden, es gibt einen Text von Karl Kraus, Dritte Walpurgisnacht heißt der, ein Text, den Kraus im Herbst 1933 aufgegeben hat, der erst 1952 dann posthum erschienen ist. Kiesel schreibt darüber in dem Kapitel Reden oder Schweigen, so heißt das Kapitel. Was hat das mit diesem Text auf sich? Benn kriegt da ja auch sein Fett weg.
Ja, das Interessante ist, Kraus hat ja in der Fackel dann ein Gedicht geschrieben, dass er nichts schreiben kann. Es gab dann nochmal eine spätere Fackel. Also die Fackel war einer der wichtigsten intellektuellen Zeitschriften. Karl Kraus war der große Sprachkritiker, von dem er eben was erwartet hat. Und dann beginnt er zu schweigen. Und die dritte Walpurgisnacht ist auch erst nach dem Krieg erschienen. Und sie beginnt mit dem berühmten Satz, mir fällt zu Hitler nichts ein. Mhm. Oft falsch zitiert, mir fällt zu Hitler nichts mehr ein. Und das Entscheidende ist, danach kommen 200-300 Seiten von Sprachanalyse des Nationalsozialismus. Also er sagt, die Phrase wird sozusagen zur Realität. Da hat er eine unglaubliche diagnostische Weitsicht und er kritisiert natürlich auch Gottfried Benn und Martin Heidegger an ihrer Sprache. Und gerade bei Gottfried Benn mit der interessanten Wolte, er sagt, in der Zeit der Parteinahme von Gottfried Benn seien seine Gedichte ganz schlecht geworden. Das hört man natürlich gerne, wenn jemand Nazi-Parteinahme hat und dann seine Lyrik schlechter wird. Und 1936 schreibt er dann dieses berühmte Gedicht Einsamer Nie, das Prälude, das ihn quasi sozusagen lyrisch wieder auf neue Höhen bringt.
Ein anderer wirklich spezieller Fall, du hast ihn schon angesprochen, ist Ernst Jünger und sein Roman Auf den Marmorklippen, 1939 erschienen, der bis heute als ein Werk der inneren Emigration gedeutet wird. Wie siehst du das? Wie ordnet Kiesel das ein?
Also Kiesel geht ganz stark in die Richtung Widerstandsliteratur. Er nennt es also immer wieder so. Und er kann, glaube ich, dieses Problem nicht richtig lösen, dass dieser Roman nicht verboten wurde. Und auch eigentlich ganz erfolgreich war, eine Auflage hatte mit über 22.000, glaube ich, Anfang der 40er Jahre. Und ich glaube, dass dieses Nichtverbot eigentlich mit einer bestimmten Problematik zu tun hat, nämlich Ernst Jünger delegitimiert eigentlich den Widerstand. Also es ist ganz klar ein Appell, keine Attentate durchzuführen. Das war ja auch die reale Position von Ernst Jünger. Das heißt, Ernst Jünger bietet eigentlich die perfekte Projektionsfläche für eine innere Emigration, wenn man das mal ein bisschen scharf sagt, nichts zu tun, aber sich trotzdem gut dabei zu fühlen. Und das scheint mir so ein bisschen der Kernbestand. Kiesel würde das sicher anders deuten, aber man muss ja auch erklären können, warum die Marmorklippen nicht verboten wurde. Und es gibt noch einen zweiten Punkt. Ich glaube, der Nationalsozialismus hat sich gar nicht als Tyrannei verstanden. Das müssen wir mal genauer analysieren. Also Götz Ali hat es ja jetzt gerade toll analysiert. Es war einfach eine Zustimmungsdiktatur. Und wenn man nicht Jude oder links war, hat man eigentlich in Deutschland keine Probleme gehabt. Wenn man mit seinen Großeltern geredet hat, wird es auch, glaube ich, raushören können. Und darum wäre natürlich wirklich die Frage, ist das Konzept der Tyrannei, wie es dann in den Marmorklippen beschrieben wird, hat es was mit dem Selbstverständnis der Nazis wirklich zu tun oder konnten die immer noch sagen, das ist eigentlich was ganz anderes? An der Schnittstelle wäre nochmal, glaube ich, Forschung nötig.
Gegenüber solchen Autoren, finde ich, geraten die Autoren der inneren Emigration, die auch eher aus der christlichen Bewegung herauskamen, also ich denke an Reinhold Schneider, Werner Bergengrün beispielsweise, immer so ein wenig ins Hintertreffen, obwohl die durchaus sehr lesenswerte Bücher geschrieben haben, wie ich finde. Widmet Kiesel denen auch einen Blick?
Ja, er hat bei denen jetzt nicht ganz so diesen Verteidigungsimpetus, wie er ihn bei Ernst Jünger hat. Man spürt schon, es geht ihm um die Rehabilitierung von Ernst Jünger. Ich finde auch Reinhold Schneider, Las Casas vor Karl V. ist ein ganz tolles Buch und es diskutiert die Kolonialisierung Neuamerikas oder Mittelamerikas im 16. Jahrhundert. Las Casas war ein Dominikaner Mönch, der wirklich gesagt hat, wir können die christliche Mission nicht so durchführen mit dieser Brutalität. Das ist nicht die Idee. Das sind auch Menschen. Also im Prinzip stellt er eine Rassenfrage und sagt, auch die anderen, in dem Fall übersetzt, die Juden sind Menschen, wir können sie nicht so behandeln. Also eigentlich sind es, finde ich, die moralisch viel geradlinigeren Bücher als das, was Ernst Jünger macht. Und bei Werner Bergengrün, Der Großtyrann und das Gericht, da ist vielleicht auch ein sehr erfolgreiches Buch, überraschenderweise vom Völkischen Beobachter, sehr gelobt. Also man staunt dann wirklich. Und da scheint auch wieder das zu greifen, was ich vorhin sagte. Es war einfach eine Zustimmungsdiktatur. Und man muss wirklich überlegen, ob das Selbstverständnis der Nazis war, wir sind Tyrannen, und ob sie sich dann von einem Konzept wie Der Großtyrann wirklich tangiert gefühlt haben oder nicht. Das Buch spielt das darüber hinaus natürlich in der Renaissance. Dadurch konnte man so einen größeren Abstand zu sich bringen. Aber es war erfolgreich und es wurde verkauft und nicht verboten.
Ziehen wir doch ein Fazit, Frank. Lohnen sich diese 1400 Seiten? Bekommen wir neue Erkenntnisse oder ist das ein neues Standardwerk, das Maßstäbe setzt? Wie würdest du dieses Buch von Helmut Kiesel einordnen?
Also es wird mit Sicherheit das Standardwerk sein. Es ist auch ein Handbuch. Man kann es sehr gut als Handbuch benutzen. Es hat ein sehr kleinteiliges Inhaltsverzeichnis, was schon viele Dinge einmal erleichtert. Man findet Namen, die man vielleicht mal gelesen hat. Rudolf Borchardt ist so eine Figur. Jampen, irrsinnige Gedichte, habe ich sofort wieder rausgezogen. Und dann gibt es Hinweise auf Bücher, die mir wirklich nicht vertraut waren. Ich nenne jetzt zweimal Horst Lange, Die schwarze Weide oder Ilse Molza, Nymphen und Heiden, Tanz nicht mehr. Noch nie gehört, werde ich mich auf jeden Fall mal jetzt dran machen, das zu lesen. Und da ist das Buch voller Hinweise, also wirklich dann schon sehr, sehr überzeugend.
Schreiben in finsteren Zeiten heißt das Buch von Helmut Kiesel, das im CH Beck Verlag erschienen ist. Lieber Frank, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ein Klassiker, Kate Bush und Wuthering Heights, inspiriert bei Emily Brontë. Wir kehren zurück zum Reisen und zwar in eine urdeutsche Landschaft. Der Harz ist voller Mythen, Geschichten und Geschichte. Bis 1989 verlief hier die innerdeutsche Grenze, der Brocken war militärisches Sperrgebiet. Vor genau 200 Jahren durchwanderte Heinrich Heine den Harz und schrieb seine berühmte Harzreise. Aus diesem Anlass ist der Schriftsteller Steffen Kopetzky ihm hinterhergewandert. Was er dort gesehen hat, weiß Jörg Margenau.
Als Heinrich Heine einst während seiner Harzreise den Brocken bestieg, soll er dort oben ins Gipfelbuch geschrieben haben:
Viele Steine, müde Beine, Aussicht keine, Heinrich Heine.
Leider wurden ihm diese schönen Reime bloß angedichtet. Steffen Kopetzky, aufgebrochen, um Heines Harzreise 200 Jahre nach deren Veröffentlichung wandernd nachzuvollziehen, verzichtet deshalb zu Recht darauf, sie zu zitieren, obwohl auch er müde Beine zu beklagen hat und die Aussicht vom Brocken oder vielmehr Blocksberg herab allenfalls wechselhaft ausfällt. Mal schmerzt die Blase am Fuß, dann schmerzen die Gelenke. Wandern erweist sich als Disziplin, in die sich der wanderunkundige Schriftsteller erst einmal einfinden muss. Seine Beobachtungen hält er unterwegs in einem Notizbuch fest, das schon eher seinem Metier entspricht. Sich auf Wanderschaft zu begeben, heißt nicht nur Landschaft und Ortschaften zu erkunden, sondern auch Abstand vom Alltag zu nehmen, zu entschleunigen und eine Zeitreise anzutreten.
So wie das Gehen mich der Vergangenheit näher bringt, tut es auch das Schreiben mit der Hand. Es gibt mir etwas zurück, nämlich das schöne Gefühl, eigentlich fast nichts zu brauchen, um arbeiten zu können. Weder Netzteil noch WLAN, sondern nur einen Stift und Papier.
Steffen Kopetzky gibt sich alle Mühe, als Wandersmann unzeitgemäß zu erscheinen. Das geht bis in die Wortwahl, wenn er die Frösche am Wegesrand entzückend findet, einen Ausblick als bezaubernd lobt, sich an einer Zwiebelsuppe gütlich tut und Sätze schreibt wie diesen.
Manchmal braucht man, um nachdenken zu können, die Einsamkeit. Jeder Schritt wird zu einer Köstlichkeit, die die behaglich auf ihrem Nachmittagsthron sich ausruhende, honigdicke Sonne mir kredenzt.
Die demonstrative Betulichkeit ist wohl beabsichtigt. Sie gehört zum Programm des Wanderers, der sich in seinen kurzen Hosen mit einem Schlapphut auf dem Kopf und Wanderstöcken in der Hand lustvoll als komische Figur inszeniert. Dieser Habitus versetzt ihn in Distanz zur Gegenwart, aus der heraus er umso besser mit denen ins Gespräch kommt, die ihm unterwegs begegnen. Die Wanderroute entspricht ziemlich exakt der, die einst Heinrich Heine eingeschlagen hat. Sie führt von Göttingen nordwärts nach Northeim, dann ostwärts nach Osterode, über Clausthal, Goslar, Bad Harzburg auf den Brocken und weiter nach Wernigerode, um schließlich jenseits der Heinepfade im Bergwerksmuseum in Rübeland tief unter der Erde zu enden, einem Ort, an dem es in kurzen Hosen entschieden zu kalt ist. Der Weg führt von Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt, also aus der alten Bundesrepublik ins einstige Gebiet der DDR. Doch während Kopetzky in Northeim und Osterode den traurigen Zustand der Städte beklagt, Leerstand und Verfall beobachtet, sind Häuser und Parks in Wernigerode gepflegt, ja sogar das Klima ist wärmer. Die Verhältnisse haben sich umgekehrt. Kopetzky entdeckt tatsächlich im Osten die viel zitierten blühenden Landschaften, während er im ehemaligen Westen glaubt, sich in der DDR zu befinden. Die Wanderschaft bietet, nicht ungewöhnlich für Wanderschaften, diverse Hoteldekors und Restaurantbesuche, Straßenfeste und Waldlichtungen, Weggabelungen und Regenwetter, müde Beine und tiefen Schlaf, Zufallsbekanntschaften und allerlei Wissenswertes über Bergbau, Harz und Kulturgeschichte. In Goslar begibt Kopetzky sich auf die Spuren von Ernst Jünger, der hier von 1933 bis 1939 lebte. Man erfährt, warum es in Clausthal kein Clausthaler zu trinken gibt und warum der Bergbau nicht nur die deutsche Industrie hervorgebracht hat, sondern auch den Protestantismus. Stammte doch Martin Luther aus einer Bergmannsfamilie und wie sein Gegenspieler Thomas Müntzer aus dem Südharz. Auf einem Straßenfest in Wernigerode belauscht Kopetzky die Gespräche von AfD-Anhängern und muss nicht lange warten, bis das Wort Remigration fällt und er einen geifernden, von sich selbst begeisterten Hass vernimmt, für den es an diesem schönen Ort so recht keinen Anlass gibt. Ein AfD-Abgeordneter beklagt derweil, dass es nicht genug Wanderschilder gibt.
Während die einen also voller Inbrunst über Ausländer und die Europäische Union herziehen, spricht der Mandatsträger von den Wanderschildern der guten alten Zeit und ist dabei entspannt, weil er weiß, dass es eh keine Rolle spielt, worüber er spricht. Sie werden sowieso gewinnen.
Auch wenn Kopetzky mit Heinrich Heine in die Vergangenheit oder eine zeitlose Weltabgeschiedenheit hinein aufgebrochen ist, landet er doch unweigerlich in der Gegenwart. Es gibt kein Entkommen. Er wundert sich, wie weit die rechtsnationalen und europafeindlichen Kräfte schon gekommen sind. Doch für ihn ist der Horizont auch in der tiefen Provinz europäisch. Das ist das Überraschende an dieser Wanderschaft, die durch ein deutsches Kernland und das mythische, von Hexen und Geistern bewohnte Gebiet um den Blocksberg führt und doch nirgendwo anders enden kann als in Europa. Wir werden, resümiert Kopetzky, als Deutsche in die harten nächsten Jahre gehen und als Europäer herauskommen. Man muss nicht unbedingt an einem AfD-Stand vorbeigekommen sein, um zu dieser Aussicht zu gelangen.
Sagt Jörg Margenau über Steffen Kopetzkys neues Buch Die Harzreise, das bei Rowohlt Berlin erschienen ist.
Take him to bed to picture his alive, or he wishes he was dead. Turn up the TV, no one listening will suspect. Even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no
Elvis Costello war das mit Less Than Zero, ein Song aus dem Jahr 1977, nachdem Bret Easton Ellis 8 Jahre später seinen Debütroman benannte. Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Peggy Mädler wurde 1976 in Dresden geboren. Mit ihren beiden ersten Romanen hat sie auf ausgesprochen kluge und ungewöhnliche Weise Lebensläufe von Menschen aus der DDR rekonstruiert. Nun ist ihr dritter Roman erschienen. Er trägt den produktiv verwirrenden Titel Selbstregulierung des Herzens. Ich war von diesem Buch begeistert und genauso ging es auch Sandra Kegel, der Leiterin des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie ist jetzt bei mir im Studio und wir wollen versuchen, etwas von unserer Begeisterung weiterzugeben. Sandra Kegel, guten Tag.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Schröder.
Bevor wir auf die Selbstregulierung zu sprechen kommen, die in Peggy Mädlers neuem Roman eine wichtige Rolle spielt, sollten wir vielleicht zunächst einige Charaktere vorstellen. Wessen Geschichten erzählt Peggy Mädler hier und über welchen Zeitraum?
Ja, das Interessante ist, dass Peggy Mädler in diesem Roman ja nicht die Geschichte einer Person erzählt, sondern eine ganze Generation von DDR-Biografien im Übergang in den Blick nimmt. Und das über einen großen Zeitraum, ungefähr vom Bau der Mauer bis in die Nachwendezeit und dann reicht es bis in die Gegenwart. Und da gibt es so Leute wie Georg zum Beispiel, ein anfangs junger Kybernetiker, der denkt in binärer Logik und glaubt eben noch daran, die DDR mit Technik, mit Systemdenken, ja mit Hilfe von Computern verbessern zu können. Während sich eine andere Figur wie Mona, eine Malerin, über Fragen wie Freiheit und Bindung bündelt. Um sie herum gibt es aber eben einen Reigen von Figuren, die alle möglichen Positionen vertreten. Einer flieht in den Westen, einer versucht, das System von innen zu verändern. Und das Ganze spielt eben in einem Dorf in Brandenburg. Da wohnen einige, andere haben Datschen. Und eine Drohkulisse gibt es in diesem Dorf eben auch, weil der Staat dort geheime Bautätigkeiten vornimmt.
Ja, und die Stasi ist auch unterwegs. Man kann sagen, tatsächlich ist so ein Panorama der DDR ab den 1960er Jahren. Sie haben es gesagt, es gibt nicht eine Hauptfigur, aber sehr zentral ist schon dieser Georg, den Sie angesprochen haben, ein Verfechter der Kybernetik, einer Wissenschaft, die sich etwa seit den 1940er Jahren entwickelt hat. Vielleicht können Sie noch einmal etwas dazu sagen, was ist das Prinzip der Kybernetik und vor allen Dingen, wie hat Peggy Mädler diese Theorie in ihren Roman integriert?
Ja, das ist ganz interessant. Diese Kybernetik beschäftigt sich mit der Frage, wie sich komplexe Systeme steuern lassen. Also ich habe da selbst ganz viel gelernt in dem Roman und das war eben damals das große Ding in der DDR und auch in der UdSSR. Ich habe unter anderem gelernt, dass das Internet ja beinahe in der Sowjetunion erfunden worden wäre, war mir so auch nicht bekannt. Und Georg eben kann anhand seiner Berechnungen erkennen, dass Planwirtschaft so nicht funktionieren kann. Weil, das ist eben Kybernetik, Wechselwirkung und Rückkopplung existiert und damit eine zentrale Instanz nicht funktionieren kann. Mhm. Eine Instanz, wie eben sowas wie die Planwirtschaft, kann nicht alles überblicken, kann bestimmte Entwicklungen nicht antizipieren. Das erkennt eben dieser Georg und erkennt deswegen auch die Defizite in der DDR-Ökonomie. Und wir lesen das natürlich auch als eine Parabel auf die Gesellschaft, ja, also auf die staatlich gelenkte Gesellschaft. Und während Georg anfangs eben noch hofft, die DDR quasi mit Hilfe von Kybernetik vorwärts zu bringen, er glaubt anfangs an den Fortschritt, verliert diesen Glauben eben zusehends.
Ja, man darf ja nicht vergessen, wir sind in einer Diktatur, wir sind in einem Zwangssystem. Können Sie etwas dazu sagen, wie Peggy Mädler dieses Verhältnis von staatlicher Planwirtschaft und dem Wunsch nach Selbstregulierung, was ja quasi ein Wunsch nach Individualität ist in diesem Roman, wie sie dieses Verhältnis beschreibt. Wie stehen die Figuren in diesem System DDR?
Es gibt verschiedene Reaktionen, sage ich mal, der Menschen, der Protagonisten, der Figuren in diesem Roman auf diese staatliche Macht, auf den Druck von oben. Es gibt, wie ich das eingangs schon sagte, Menschen, die ausweichen, Menschen, die in die innere Emigration gehen, Menschen, die ihr Privatleben feiern und sich nicht mehr politisch äußern. Also es gibt Rückzug, es gibt Offensive, es gibt Flucht. Ja, und davon handelt letztlich dieser Roman. Ja, es ist eigentlich, würde ich sagen, ein Roman der Resonanzen aufeinander.
Mir ging es bisher bei allen Romanen von Peggy Mädler so und auch bei diesem, dass ich dachte, diese Autorin arbeitet unglaublich theoretisch. Wir haben das ja jetzt auch beschrieben mit kybernetischem System und so weiter. Da steckt so viel Gedankenarbeit hinter den Texten, sehr viele auch statische Modelle. Aber diese Prosa liest sich dann für mich so selbstverständlich, geschmeidig und elegant. Ging es Ihnen auch so mit diesem Roman?
Ja, tatsächlich. Ich habe mich ein bisschen gefürchtet, weil ich dachte, ach, DDR-Roman. Wir haben schon so viele DDR-Romane gelesen. Es gibt ja großartige Autoren wie Lutz Seiler, Charlotte Gneuss. Kann man die DDR überhaupt noch erzählen? Gibt es da überhaupt noch etwas, was da zu entdecken ist? Und dann auch noch mit dieser Mega-Metapher Kybernetik. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Mathe-Typ. Also ich habe den Roman, muss ich gestehen, mit spitzen Fingern angefasst und war dann wirklich überwältigt. Weil zum einen schafft es Peggy Mädler eben tatsächlich noch einen neuen Aspekt der DDR-Literatur hinzuzufügen, weil sie weniger über das System und die Politik und die Historie schreibt. Also sie schreibt weniger über die Ereignisse, sondern über die Gefühlssituation. Es ist ein Roman, der sich aus dem Innern der Menschen heraus entwickelt. Das hat mich total begeistert. Ja, und über die Kybernetik wusste ich fast nichts, habe ich sehr viel gelernt. Und auch das stört nicht, weil sie schafft das tatsächlich, dieses doch sperrige Thema literarisch elegant einzuarbeiten. Und es ist einfach sehr gut geschrieben. Also man nimmt das mit.
Mit Sandra Kegel sprach ich über Peggy Mädlers neuen Roman Selbstregulierung des Herzens, der im Galliani Berlin Verlag erschienen ist. Eine unbedingte Leseempfehlung. Herzlichen Dank, Frau Kegel, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe des Lesenswertmagazins in SWR Kultur. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie auf unserer Website swrkultur.de nachhören und nachlesen oder auch in ARD Sounds nachhören. Für die Technik der heutigen Sendung war Rudyard Hasel verantwortlich. Hier geht es weiter mit dem Hörspiel Peeling Oranges. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Schröder mit David Bowie, 1984. Machen Sie's gut.